Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und heute natürlich auch ein frohes Neues aus Hamburg. Ich bin Clemens Behr, Redakteur des Private Banking Magazins und das ist die erste Folge der PBM Kapitalansage im Jahr 2025. Und wie immer sitzen wir hier zu zweit vor den Mikros.
Genau, deswegen gibt es auch von mir ein frohes Neues. Ich bin Torben Lippert und darf das frohe Neue nicht nur in meinem, sondern im Namen, glaube ich, des Restes des Teams auch sagen.
Also, das ist immer so höflich.
Ja, genau. Das kann ich ausrichten auch vom Rest. Und kann auch ausrichten, dass der Rest teilweise natürlich noch im wohlverdienten Urlaub ist. Ich muss mich auch noch ein bisschen von meinem Silvestertrip in die Studentenstadt Marburg erholen. Das ist langsam nichts mehr für mich. Da habe ich Silvester mit ein paar Kumpels gefeiert, hat zu der kuriosen Situation geführt, dass wir ja noch am 30. telefoniert haben zwischen den Feiertagen und ich da aus der Uni-Bibliothek Marburg herausgearbeitet habe. Das hat sogar ganz gut geklappt, war auch nicht das erste Mal, muss ich auch sagen. Wie hast du Jahreswechsel und Feiertage verbracht?
Ja, entspannter in ganz kleiner Runde. Wir haben selbst Pasta gemacht, das hat schon Tradition bei uns.
Stimmt,
und,
kannst mal welche mitbringen auch.
Das machen wir vielleicht sonst mal auch im Büro. Hier wird ja auch gerne gekocht, wie du weißt. Nein, das war wirklich sehr ruhig. Ich hatte dieses Jahr nicht mal eine Wunderkerze in der Hand, geschweige denn einen Böller oder eine Rakete gezündet. Ja, jedenfalls freue ich mich jetzt auch nach der Weihnachts- und Silvesterpause mal wieder mit dir im Büro zu sitzen. Vor allem, weil mit dem Jahreswechsel oder wie man so schön sagt, zwischen den Jahren ja auch immer eine Menge Veränderungen einhergeht. Wenn man da auch schon die Tage vor dem 1. Januar mal bei LinkedIn reingeguckt hat, da waren schon sehr viele, ich habe einen neuen Job Meldungen, jetzt nach dem 1. Januar noch mehr. Also jetzt ist die Zeit der neuen Jobs, der neuen Vertriebsziele und auch des neuen Geschäftsjahres.
Und deswegen haben wir auch schon ein paar Dinge zu berichten gehabt aus den ersten paar Tagen des neuen Jahres. Allerdings, und das möge man uns verzeihen, haben wir ja auch noch ein paar Dinge aus dem vergangenen Jahr nachzuholen, zumindest auf Podcast-Seite. Denn unsere Jahresschlussfolge, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten, mussten wir kurzfristig dann doch absagen wegen Urlaub, Krankheit und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das kann man uns verzeihen. Ne?
Richtig, nachträglich nochmal schöne Feiertage. Aber es sei dir verziehen, Torben, dann starten wir doch mal in die News.
Partner dieser Folge der PBM Kapitalansage ist Carmignac. Gegründet im Jahr 1989, hat sich Carmignac als eines der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsunternehmen in Europa etabliert. Vollständig im Besitz des Gründers Edouard Carmignac, seiner Familie und den Mitarbeitern. Das Unternehmen verwaltet eine Reihe von Fonds in den Bereichen Aktien, Anleihen, alternative Anlagen und Private Equity. Mit unterschiedlichen geografischen Schwerpunkten und Zielsetzungen. Die erfahrenen Kreditfondsmanager von Carmignac haben seit 35 Jahren ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, in verschiedenen Marktphasen Wert zu schaffen. Die Kreditphilosophie von Carmignac basiert auf drei Säulen: einem globalen Ansatz, flexibler Verwaltung und einem höchst selektiven Investitionsprozess. Aktuell verwaltet Carmignac Kreditvermögen von 12,6 Milliarden Euro. Für weitere Informationen über Carmignac und deren spezialisierte Anlagestrategien besuchen Sie carmignac.de.
Die DZ Privatbank hat einen neuen bundesweiten Verantwortlichen für den Private Banking Vertrieb. Patrick Lang leitet das Geschäft seit ein paar Wochen und ist damit für die operativen Vertriebseinheiten hier in Deutschland zuständig, aber auch in der Schweiz und in Luxemburg.
Das heißt also, er leitet das Geschäft mit den Genossenschaftsbanken, die im Private Banking auf die Zusammenarbeit mit der DZ Privatbank setzen. Eins musst du aber noch erklären, wie passt denn das zusammen, dass zuletzt eigentlich Ara Sharifi das Geschäft verantwortete? Der ist ja seit vergangenen Jahr Vorstand.
Ja, genau. Das habe ich dann auch nochmal nachgefragt und die Antwort ist, Lang soll Sharifi so ein bisschen operative Verantwortung abnehmen, denn, und da hast du recht, Sharifi hatte ja beides gleichzeitig gemacht. Jetzt verantwortet er aber auch noch das Portfolio-Management, deswegen soll Lang den Private Banking-Vertrieb und übrigens auch die Verantwortung für Lux Credit und damit für das Kreditgeschäft übernehmen.
Und beides dürfte er schon gut kennen, denn er war bereits für die DZ Privatbank tätig. Zuletzt hat er die Vertriebsregion Baden-Württemberg geleitet. Gibt es denn da schon einen Nachfolger für ihn?
Vorerst nicht, perspektivisch ja. Dann soll es einen Standortleiter mit Sitz in Stuttgart geben, der Lang in der Aufgabe unterstützt. Lang kümmert sich um die Vertriebsregion seit 2021. Vorher leitete er für die Commerzbank das Wealth Management am Standort Stuttgart.
Lang ist jetzt aber nicht die einzige Personalie bei der DZ Privatbank, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Richtig, zusätzlich kommt Hendrik Dosezahl von Union Investment und er soll als Gruppenleiter für das Projekt- und Anforderungsmanagement tätig sein bei der DZ Privatbank. Zudem kommt Joem Joselal von der Commerzbank als Vorstandsreferent Portfolio Management zur DZ Privatbank und soll da mit Arash Sherifi zusammenarbeiten. Er war vorher bei der Commerzbank auch leitend im Portfolio Management tätig und kann deswegen Sherifi da ein bisschen unterstützen. Weitere Zugänge gibt es dann natürlich auch noch auf Beraterebene, zum Beispiel Florian Gelbe und außerdem unter den Kreditmanagern, wo zum Beispiel Tobias Thembrink zur DZ Privatbank wechselt.
Die ERW Vermögensmanagement hat einen neuen Geschäftsführer. Stefan Böhmerle wechselt von der Privatbank Berenberg, bei der er zuletzt tätig war, zu dem unabhängigen Vermögensverwalter und verlässt ja damit nach 17 Jahren die Privatbankenbranche.
Genau, und bei Berenberg war er zuletzt Niederlassungsleiter für das Wealth Management in Stuttgart. Weißt du denn, wer dort sein Nachfolger wird?
Ja, das müsstest du eigentlich auch wissen. Das haben wir nämlich berichtet.
Aha,
Matthias Lehleiter heißt er. Er ist im April 2023 zu Berenberg gewechselt und hat bisher die Niederlassung Frankfurt und Stuttgart geleitet. Ja, und ab April 2025 wird er sich dann nur noch auf Stuttgart konzentrieren.
Um nochmal zurück auf Herrn Böhmerle zu kommen, was hat er denn zu seinem Wechsel gesagt?
Ja, er nennt klare Gründe für seinen Branchenwechsel. Zu viel Regulierung, interne Bürokratie, Vertriebsdruck bei der Bank. Ja, er könne nicht mehr frei im Sinne der Kunden handeln, hat er gesagt. Und übrigens auch sein bisheriger Stellvertreter Alexander Hoffmann geht den Schritt mit zur ERW Vermögensmanagement.
Und was haben die beiden bzw. Böhmerle davor?
Ja, er will vor allem die digitalen Vertriebswege ausbauen, um überregional auch Kunden zu gewinnen. ERW verwaltet mit 20 Mitarbeitern rund 1 Milliarde Euro und managt auch 3 eigene Fonds, 2 Mischfonds und 1 Anleihenfonds. Ja, das Unternehmen selbst gibt es in dieser Form seit Herbst 2022, als die Vermögensverwaltung Röcker und Walz und Eberhard und Zieh zusammengegangen sind.
Eine mittelgroße Veränderung in der Münchner Steuerberatungsszene haben wir zu vermelden, die auch eng mit der Family Office Szene zusammenhängt, nämlich Maren Gräfe macht sich mit einer eigenen Kanzlei selbstständig und nimmt gleich das komplette Münchner Team von ihrem vorherigen Arbeitgeber GKN mit. Gräfe Tax & Legal, so heißt das Unternehmen, startet mit also insgesamt 16 Mitarbeitern, darunter allein 11 Berufsträger.
Was passiert denn mit GKN?
Ja, GKN, die benennen sich in Pontes um. Claudia Klümpen-Neusel, mit der hatte Maren Gräfe das Unternehmen ja gegründet. Pavel Blusch und Christoph Hübner führen die Sozietät weiterhin als Partner. Also neuer Name, aber fast gleicher Partnerkreis. Aber zurück zu Gräfe, Tax & Legal. Auch dort gibt es 3 Partnerinnen, also kommen zu Maren Gräfe noch 2 dazu. Außerdem gibt es 4 Steuerberater, mehrere Anwälte und sogar 2 ehemalige Single Family Officer als Off-Counsel, so nennt man das dann im Rechtssprech. Julia Liebig und Peter Straubing, der zum Beispiel lange für die Familie August von Fink tätig war.
Und auf welche Bereiche wollen sich Gräfe und ihre Kolleginnen und Kollegen fokussieren?
Ja, das komplette Spektrum eigentlich für vermögende Familien, also von der Nachfolgeplanung, Familienverfassung, Konfliktmoderation, steuerliche Themen, von der klassischen Steuererklärung bis hin zu internationalen Investments. Und dann gibt es noch das Tax Reporting, da arbeitet die Kanzlei mit Tax Tech Lab zusammen und ja, die bauen da auf KI-basierte Tools.
Man kann ja sagen, dass wir in der Vergangenheit schon häufiger mit Maren Gräfe zusammengearbeitet haben. So hat sie ja regelmäßig Fachbeiträge für unser Magazin verfasst, auch als sie noch nicht Partnerin bzw. selbstständig war.
Genau, und sie hat auch vorher schon bei größeren Namen der Branche gearbeitet, zum Beispiel Flickhocke Schaumburg, PwC. Später war sie Partnerin bei BDO für Unternehmerfamilien und Family Offices. Und dann eben das, was ich gerade schon kurz angedeutet habe, 2021 gründete sie GKN mit ihrer ehemaligen PwC-Kollegin Klümpen-Neusel. Und auch die anderen beiden Partnerinnen ihres neuen Unternehmens haben ordentlich Erfahrung. Ellen Assauer-Moll war 28 Jahre bei Rödel & Partner. Stefanie Wagner kommt von Linklaters und Oppenhoff und Rädler.
Die Otto BHF hat einen Neuzugang und auch eine neue bundesweite Position im Private Wealth Management. Patrick Knust ist dort seit Januar erster Leiter Performance Management und berichtet direkt an Deutschlandchef Misha Chopp.
Ja, ich habe das ja schon häufiger in diesem Podcast gesagt. Performance Management ist wieder so ein neudeutsches Wort. Klingt erstmal sehr abstrakt. Was genau macht er da?
Er soll vor allem die verschiedenen Kundensegmente und deren Betreuung steuern. Chopp sagt dazu, dass es besonders um Profitabilitäts- und Preismanagement geht, gerade bei komplexen Mandaten über Länder und Abteilungen hinweg.
Und da kennt sich der neue Mann auch aus?
Ja, Das sollte er. Er kommt von der Deutschen Bank, wo er eine ähnliche Position hatte. Dort war er nicht nur für das Performance Management im Wealth Management zuständig, sondern auch COO für Advisory und Sales und verantwortete das globale Pricing. Insgesamt war er 18 Jahre bei der Deutschen Bank. Torben, wir haben es eingangs schon gesagt, es ist die Zeit um den Jahreswechsel. Wir sind also gerade in den Wochen, in denen auch sämtliche Redaktionen des Landes ihre Rückblicke mit den meistgelesenen Artikeln des Jahres veröffentlichen.
Stimmt.
Wir spielen das Spiel natürlich mit. Und ich finde, da gibt es doch jedes Jahr wieder ein paar Überraschungen, die man dann nicht so auf dem Zettel hatte. Und doch hat es dieses Jahr eine Meldung auf Platz 1 geschafft bei den Online-Artikeln, die ich da auch erwartet hätte. Weißt du welche?
Ich rate und weiß ja auch, worum es jetzt gleich gehen wird. Deswegen die Meldung zum Kauf der Hauck-Aufhäuser-Lampe durch die ABN AMRO.
Da hast du richtig geraten. Du hattest jetzt natürlich auch zwei Hinweise.
Richtig.
Erstens weißt du, worüber wir jetzt sprechen. Zweitens hast du vielleicht auch schon die Strecke mit den meistgelesenen Artikeln gelesen.
Da klicke ich nochmal rein, Mensch.
Ja, jedenfalls muss man sagen, seit dem 28. Mai, da wurde das verkündet per Ad-Hoc-Meldung in der Nacht, wer sich noch erinnert, sind eigentlich wenige weitere Details zu der Übernahme und der Integration der Hall bekannt geworden. Noch ist das Ganze eigentlich eine Blackbox.
Ja, und die Information, das weiß ich nämlich auch auf jeden Fall noch, die an dem Tag der Übernahme auf der Pressekonferenz bekannt gegeben wurden, die waren ja auch recht spärlich, haben wir auch in diesem Podcast drüber gesprochen.
Ja, da erinnerst du dich richtig. Klar war da bereits, dass man den Abschluss der Transaktion, also den rechtlichen Vollzug für das erste Quartal 2025 erwartet. Das ist bald, beziehungsweise wir sind im ersten Quartal. Ja, wie man aus dem Umfeld der Banken hört, dürfte dieser Zeitrahmen auch in etwa eingehalten werden. Der Regulator legt dem Zusammenschluss keine Steine in den Weg.
Ja, noch ist der rechtliche Zusammenschluss aber ja nur der erste Schritt. Viel spannender wird es dann ja für die Mitarbeiter beider Banken, wenn die Hauck-Aufhäuser-Lampe in die ABN AMRO integriert wird. Übrigens wird es dann natürlich auch spannend für die Kunden, muss man ja auch sagen. Und zu diesem Integrationsprozess, da hat es dann Ende des Jahres nun doch erste Einblicke gegeben.
Richtig, und zwar war Hans Hanegraaff, Vorsitzender der Bethmann Bank und Sprecher der Geschäftsleitung der ABN AMRO Deutschland, zu Gast in einem Podcast vom Beratungsunternehmen Kraus und Partner. Die beraten genau zu solchen Transformationsprozessen und werden auch die Bethmann Bank bzw. ABN AMRO dabei beraten. Und da hat Hanegraaff gemeinsam mit dem Geschäftsführer Georg Kraus über die Arbeit der vergangenen Monate gesprochen und auch die, die noch vor ihm und den beiden Banken steht.
Welche ist das zum Beispiel?
Ja, vor allem geht es in dem Gespräch um die psychologische und emotionale Seite so eines Mergers. Hanegraaff betont, dass er das Gefühl vermeiden möchte, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Das wird schon mal eine schwere Aufgabe.
Ja, ich sag fast sogar unlösbar. Also ich meine, man kennt es ja auch aus der Vergangenheit, wenn sowas ansteht, dass das natürlich immer irgendwie ein bisschen Unruhe gibt. Und zumal ja schon im Mai, als die Pressekonferenz angesetzt wurde, so mancher verwundert war, dass da kein Abgesandter der Hauck-Aufhäuser-Lampe mit vor dem Mikro stand. Das wäre ja schon die erste Möglichkeit gewesen, um ja die Leute da mitzunehmen und dieses Bild des Käufers und Verkäufers vielleicht gar nicht entstehen zu lassen.
Ja, das stimmt. Wobei das ja unter anderem auch daran gelegen haben könnte, dass der bisherige Hauck-Aufhäuser-Lampe-Eigner Fosun vielleicht das nicht wollte oder auch, weil es dann zu kurzfristig angesetzt wurde. Aber sei es drum. Klar ist ja, es gibt in diesem Deal nicht nur zwei Parteien. Die Hall wird in welcher Form auch immer in das Deutschlandgeschäft der ABN AMRO integriert werden müssen. Und im Wealth Management tritt die ABN AMRO mit der Marke Bethmann Bank auf. Das heißt, hier fusionieren nicht zwei klassische Privatbanken, sondern man hat auch noch eine große niederländische Bankengruppe im Rücken. Und Hanegraaff sagt in dem Podcast klar, wir müssen uns auch an die Spielregeln der ABN AMRO-Gruppe halten. Das macht es ein bisschen schwieriger. Wir müssen an dieser Stelle auch mal festhalten, natürlich ist die Übernahme der Hall eine Chance, die ergriffen wurde, um im deutschen Wealth Management zu wachsen. Aber die ABN AMRO hat eine Marktkapitalisierung von rund 13 Milliarden Euro. Für 672 Millionen Euro hat sie Hauck-Aufhäuser-Lampe gekauft. Das sind etwa 5% des Börsenwerts. Und deswegen klingt es erstmal logisch, wenn Hanegraaff sagt, man kann die Organisation nicht für eine aus Gruppensicht relativ kleine Akquisition anpassen. Aber es klingt natürlich auch so, als würde der Niederländer, seit 2010 ist er bei der ABN AMRO, jetzt schon für Verständnis werben, dass bei einigen Mitarbeitern und den neuen Hall-Kollegen auch bei manchen Entscheidungen wohl nicht vorhanden sein wird. Wie man übrigens auch hört, dürfte eine Herausforderung bei der Integration das unterschiedliche Gehaltsgefüge sein. Das soll bei der Hall nämlich höher sein als in der Bethmann Bank.
Ja, apropos Gehalt und Kosten und Zahlen und Geld. Die ABN AMRO hatte im Zuge der Transaktion ja auch auf Kosten- und Ertragssynergien verwiesen. Auch so ein geflügeltes Wort in solchen Fällen, die sich dann aber innerhalb der kommenden 3 Jahre auf rund 60 Millionen Euro nach Abzug aller Kosten belaufen könnten oder sollten. Hat denn Hanegraaff durchblicken lassen, welche Geschäftsbereiche die Kosteneinsparungen betreffen?
Ja, so konkret wurde es leider nicht. Ich glaube, es ist nicht zu mutig zu prognostizieren, dass zum einen die Beraterzahl reduziert und im mittleren Management Doppelstrukturen abgebaut werden. Natürlich dann auch Backoffice und IT, das ist dann das Erste, woran man denkt. Aber uns interessiert natürlich jetzt vor allem das Private Banking und Wealth Management. Ja, da wird ein Sozialplan ausgearbeitet werden, wie das üblich ist. In Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München und Stuttgart haben ja sowohl die Bethmann Bank als auch Hauck Aufhäuser Lampe beide Standorte und Standortleitung.
Und Büros.
Ja. Also Hanegraaff sagt, das könne gut, aber vielleicht auch weniger gut sein, weil es eben auch zu Unzufriedenheit bei den betroffenen Kollegen führen könne.
Ja, schwer vorstellbar ist auf jeden Fall, dass an den Standorten dann eben 2 Büros besetzt werden, 2 Leiter nebeneinander agieren. Also auch wird es da ja am Ende um Gewinner und Verlierer gehen. Denn angenommen, die Hall-Niederlassungsleiter müssen sich durch die Bank weg in die Bethmann-Standorte integrieren und die Bethmann-Standortleiter bleiben jeweils am Ruder, dann würde das ja wieder dieses Bild, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben, passen, nämlich es gibt Gewinner und Verlierer und wenn die natürlich alle von Bethmann kommen, die Gewinner, ist das für die Verlierer auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht so ganz nett.
Ja, und wir sprechen jetzt vom mittleren Management. Das gleiche gilt natürlich auch für die Vorstandsetage.
Ja.
Über Michael Bendlages Abgang, Vorstandsvorsitzender der Hauck Aufhäuser Lampe, hatte ja der Plato-Brief vergangenes Jahr spekuliert, um dann kurz darauf von seiner Vertragsverlängerung zu berichten. Auch über die Zukunft von Oliver Plagg, der das Private Banking und Corporate Banking bei Hauck Aufhäuser Lampe verantwortet, ist jetzt noch nichts bekannt. Ja, aber über Bendlage hat Hans Hanegraaff gesagt, dass er viel mit ihm gesprochen habe, um ihm das Gefühl zu geben, dass sie Gleichberechtigte seien. Nochmal Zitat, wir wollen etwas für die Zukunft implementieren, dafür braucht es beide Seiten.
Jetzt hast du aber viel Konjunktiv verwendet, das klingt ja fast schon zu einseitig, aber ist natürlich vollkommen klar, dass beide da irgendwie sprechen müssen. Die Frage ist natürlich, du hast gerade von der Zukunft gesprochen, für alle zusammen, wann beginnt denn diese Zukunft? Ist zum Zeitplan der Integration mehr bekannt?
Ja, vom Zeitpunkt der Ankündigung, also Mai 2024, dürften 1,5 bis 2 Jahre vergehen, hat Hanegraaff durchblicken lassen. Bedeutet, vor 2026 dürfte der Prozess nicht abgeschlossen sein.
Heißt, die Mitarbeiter von Bethmann und Hauck Aufhäuser Lampe müssen sich noch ein bisschen in Geduld üben, bis dann mehr über die neue Struktur wirklich letztendlich klar ist.
Und bis dahin ist der ein oder andere womöglich auch empfänglicher für Abwerbeangebote von Konkurrenten. Auch das ist Thema im Podcast. Wir wissen ja, wie heiß der Personalmarkt im Private Banking und Wealth Management ist. Den ein oder anderen Abgang habe ich in den vergangenen Wochen auch mal auf LinkedIn gesehen, aber von einer großen Fluchtwelle kann man, glaube ich, bei der Hall noch nicht sprechen. Übrigens, eine Frage ist weiterhin ungeklärt, welchen Namen das Kind am Ende haben soll. Bethmann Hauck Aufhäuser Lampe klingt ein bisschen sperrig, oder?
Ja gut, Hauck Aufhäuser Lampe war jetzt auch nicht so einfach von der Zunge zu sprechen. Man könnte ja auch sagen, wenn man noch ABN AMRO mit reinholen will, vielleicht ABNBHAL, das wird noch gehen.
Und dann noch mit dem Nachsatz eine Marke der ABN AMRO.
Ja, genau, irgendwie so.
Nein, also ich glaube, da wird sich was Besseres finden. Wir müssen festhalten, die nächsten Monate werden spannend, nicht nur übrigens im Fall ABN AMRO, Hauck Aufhäuser Lampe. Das ist ja nicht die einzige Übernahme im Private Banking, die 2024 verkündet wurde.
Das stimmt, denn da war ja noch die Sache mit der BNP und der Private Banking Sparte der HSBC, ehemals Trinkaus und Burkhardt. Also um in meiner Namenslogik von gerade zu bleiben, vielleicht BNP, T und BHSBC. Auch damals war ja vorerst nicht allzu viel von Käufer- und damit BNP-Seite zu hören. Außer, dass die BNP nebenbei noch die IT-Umgebung im Wealth Management umstellen möchte und auch generell nochmal an der Orga werkeln möchte des Geschäfts in Deutschland.
Da gab es aber noch keine Podcast-Interviews oder Updates.
Nein, nichts dergleichen. Zumindest habe ich nichts bisher gesehen. Ich habe trotzdem dann mal nachgefragt, weil wir über das Thema vorher schon ein bisschen gesprochen hatten. Und natürlich halten sich die Kolleginnen und Kollegen von der BNP auch genauso zurück wie die der ABN AMRO. Heißt, nur so viel kann man offiziell bestätigen, das sagte mir eine Sprecherin, am Plan, nämlich die Transaktion im zweiten Halbjahr 2025 zu finalisieren. Daran halte man weiterhin fest. Klar ist aber natürlich auch, dass die Parteien ja hinter den Kulissen gerade wahrscheinlich daran arbeiten, um das zu klären, was wir auch gerade besprochen haben. Also was passiert mit den Mitarbeitern, was sind die genauen Konditionen und so weiter und so fort. Außerdem die Erlaubnisse der Aufsichtsbehörden. Deswegen einige dieser Fragen werden wahrscheinlich erst dann beantwortet werden.
Auch da geht es ja schließlich um doppelte Führungsebenen, Prozesse, Personalentscheidungen und wie du gesagt hast, sind dann ja noch Themen wie IT zusätzlich dabei. Aber das zeigt ja auch, dass das neue Jahr wieder recht spannend werden dürfte.
Richtig. Und wir sprechen ja auch jetzt über die zwei bekannten Deals, ABNB, HAL und BNP, T und BHSBC. Die Wahrscheinlichkeit ist ja recht groß, dass da noch ein Deal dazukommt.
Ja, du denkst vielleicht an die hessisch-italienische Anbandlung zwischen UniCredit und der Commerzbank.
Genau, und die ist ja, da muss man dann doch unterscheiden, bisher relativ einseitig und deswegen auch nochmal anders als die anderen zwei Deals. Wenn da aber jetzt der willige Part, und da spreche ich dann von UniCredit, ernst macht, ist der Deal natürlich schwer zu verhindern für die Commerzbank. Schließlich prüft die Aufsicht ja gerade in einem Inhaberkontrollverfahren, ob die UniCredit quasi die Commerzbank übernehmen darf.
Die UniCredit hat ja auch nochmal nachgelegt. Das war ja auch eine Sache, die so in der Weihnachts-Silvester-Zeit passiert ist. Mittlerweile haben die Italiener 28% der Anteile an der COBA.
Und damit liegen die Italiener nur noch knapp unter der Marke von etwa 30%. Und das ist ja die Marke, ab der die UniCredit auch allen anderen Investoren oder Aktionären ein Übernahmeangebot machen müsste, ein Pflichtübernahmeangebot. Insofern könnte es natürlich nach einem Go der Aufsicht relativ schnell gehen, zumal die UniCredit laut Medienberichten auch mit dem Investmentbanking der Citi zusammenarbeitet. Und das ist insofern interessant, dass die Citi mittlerweile Derivatepositionen hält und diese Derivatepositionen erlauben es, dass die Citigroup quasi Zugriff auf 4,5% der Commerzbank-Aktien hätte und gleichzeitig hält die Citigroup noch 0,6% aller Commerzbank-Aktien direkt. Wenn die UniCredit also wirklich mit der Citi zusammenarbeitet, könnte es genauso laufen wie jetzt bei den anderen Positionspaketen, die die UniCredit gekauft hat. Heißt, man arbeitet mit einer Investmentbank, in der Vergangenheit waren das Barclays, Bank of America und Jefferies, zusammen und schnappt sich dann weiter Anteile an der Commerzbank.
Die Hürden jedenfalls, das hat uns etwa Christian Konrieder von Rödel und Partner eingeordnet, sind für die UniCredit nach dem Abschluss des Inhaberkontrollverfahrens ja nicht mehr groß. Und dass noch ein sogenannter weißer Ritter dann auftaucht und den Aktionären der Commerzbank eine Alternative zur UniCredit bietet, das ist in meinen Augen ja eher unrealistisch. Denn viele andere große europäische Banken müssen gerade selbst noch andere Deals abwickeln. Die UBS etwa ist noch mit der Credit Suisse beschäftigt, die BNP übernimmt die AXA Vermögensverwaltung und wie besprochen auch das deutsche Private Banking der HSBC. Die Deutsche Bank kämpft immer noch mit der Postbank und andere Banken aus dem Süden Europas haben oft gar nicht die Kapazitäten für solche Deals und andere Ausrichtungen.
Es bleibt uns also auch im neuen Jahr nichts anderes übrig, als abzuwarten und Tee zu trinken, würde ich sagen.
Eine kleine Möglichkeit neben dem Tee trinken haben wir tatsächlich doch noch. Nämlich, wenn Sie uns Fragen senden, Infos geben, uns auf Entwicklungen aufmerksam machen wollen. Das alles können Sie natürlich immer gerne vertraulich und über die bekannten Kanäle.
Genau. Und wem die Kanäle nicht bekannt sind, dem mache ich sie jetzt bekannt. redaktion@private-banking-magazin.de ist unsere Mail. Da erreichen Sie uns alle aus der Redaktion. Oder Sie schicken uns per LinkedIn eine Direktnachricht, entweder an unsere Private Banking Magazin Seite oder an uns direkt. Und ansonsten erreichen Sie uns telefonisch, falls das jemand machen möchte. Die Nummer finden Sie dann in unserem Impressum.
Oldschool, ne?
Ja, richtig. Habe ich auch gerade gedacht.
Ansonsten beenden wir dann jetzt diese noch sehr kurze Arbeitswoche, bis dann nächste Woche das Arbeitsjahr so richtig losgeht. Das heißt, Sie hören uns beide und die anderen Kolleginnen und Kollegen nach der Pause auch wieder regelmäßiger. Außerdem werkeln wir gerade an den letzten Teilen des neuen Printhefts.
Für das du ein ganz schönes Thema vorgeschlagen hast, wie ich finde. Denn du hast mal abgefragt, welche Privatbank oder welche Anbieter im Private Wealth Management sich denn eigentlich noch ganze Analystenteams gönnen und wie die mit dem Private Banking zum Beispiel zusammenarbeiten. Stimmt das? Habe ich das jetzt noch richtig zusammengefasst?
Ja, grob hast du das richtig zusammengefasst. Übrigens, da ist ja auch eine Frage, die wir jetzt gerade eben nicht besprochen haben bei der Causa Hall ABN AMRO. Hauck Aufhäuser Lampe hat eine eigene Investment Banking-Sparte mit einem eigenen Aktienresearch. Die ABN AMRO hat das schon vor Jahren an die Otto BHF-Plattform ausgelagert. Auch da ist natürlich die Frage, was passiert mit dem Aktienresearch vom Hockoffer so Lampe.
Das alles zusammen, Clemens.
Ja, aber den Rest gibt es dann erst zu lesen und zu sehen, wenn das neue Heft draußen ist. Und das dürfte im Februar der Fall sein.
Genau. Und apropos Februar. Die weniger spannende Nachricht ist, dass ich am 13. Februar meinen Geburtstag feiere. Wichtig ist an dem Datum eher der Private Banking Kongress in Köln, der da wieder zu Gast ist. Anmelden können Sie sich da auch schon jetzt unter private-banking-kongress.de. Da finden Sie auch dann schon das vorläufige Programm.
Wir sind als Medienpartner auch wieder dabei, außer der Kollege Lippert, der dann wegen seines Geburtstags ausnahmsweise mal zu Hause bleiben darf.
Danke, das ist nett von euch. Hast du sonst noch was oder machen wir den sprichwörtlichen Sack zu?
Ich würde sagen, wir machen ihn zu. Deswegen sage ich nur noch Tschüss aus Hamburg.